Bei dieser Sonnenfinsternis, wovon ich berichtet habe, das war wirklich ein Ereignis, wo die Menschen sich wortwörtlich vorbereitet haben. Es wurde groß angekündigt in den sozialen Medien, Radio, Fernseher. Da gab es irgendwelche Experten, die da eingeladen worden sind und irgendwelche Vorträge dazu halten, über wie wichtig auch ist, dass man diese Brillen kauft. Und da wurde es ein riesen Marketing draus gemacht. Kauft Brillen, bei mir sind günstiger oder keine Ahnung. Es wurden sogar auch T-Shirts gedruckt mit Finsternis Chile und dann Datum und die Uhrzeit. Es wurden Cappies auch gemacht und so weiter. Das war wirklich das Ereignis schlechthin. Und heute geht es auch um eine Begebenheit aus der Bibel, wo es auch um Licht geht. Es handelt sich nicht um eine Sonnenfinsternis, sondern um das Aufleuchten von einem großen Licht. Und dieses Licht wurde auch vorausgesagt. Aber nicht so ein paar Tage vorher, sondern sogar Jahrhunderte von Jahren vorher, vor dieser Erscheinung. In den Medien von damals, also das Schriftliche und das gesprochene Wort, was man sich dann weitererzählt hat, das war wirklich das Hauptgesprächsthema über Jahrhunderte lang. Wann wird der Messias kommen? Wann wird dieses große Licht erscheinen und in diese Welt leuchten? Wann wird das sein? Heute starten wir eine neue Predigtserie über das Johannesevangelium. Und wieso dieses Evangelium? Außer weil es einer meiner Lieblingsbücher ist, der Bibel. Ich finde, das ist ein sehr besonderes Buch, denn es ist ein Buch der Begegnungen. Jesus begegnet Nikodemus, Kapitel 3, ein ganzes Kapitel. Jesus begegnet eine Frau, eine samaritische Frau an einem Brunnen, das ganze Kapitel 4. Dann Jesus begegnet einen Lammen am Teich Bethesda, das Kapitel 5. Dann begegnet er einen Blinden, Kapitel 9. Dann Pilatus, Kapitel 18 und 19. Und dann Petrus, Kapitel 21. Also das Johannesevangelium ist das Evangelium der persönlichen Begegnung. Und das ist mein Wunsch, wenn wir hier starten, dass durch diese Predigtreihen du Jesus irgendwie neu sehen kannst, neu begegnen kannst. Sei es im Verborgenen der Nacht, wie bei Nikodemus, der sich verstecken wollte. Sei es im Verborgenen am Tag, wie diese samaritische Frau, die nicht gesehen werden wollte. Oder sei es in deiner Krankheit, wie bei den Gelähmten oder Blinden. Oder mit deiner Skepsis über die Wahrheit, wie bei Pilatus. Oder mit deinen Schuldgefühlen, wie bei Petrus. Jesus will jeden einzelnen von uns begegnen, egal in welcher Lage wir uns befinden. Nun, wir haben ja die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und jeder dieser Evangelien ist quasi so eine Art unterschiedliche Blickwinkel auf die Geschichte von Jesus. Und jeder dieser Schreiber hatte auch ein bestimmtes Publikum, wofür sie geschrieben haben. So, Matthäus schreibt zum Beispiel an den Juden, denen ist es sehr wichtig, diesen Stammbaum von Jesus da ausführlich zu erklären. Deswegen geht er so diese ganzen Männer und Frauen runter, bis er zu Jesus kommt. Nun, zu wem schreibt Johannes? Johannes, ihr müsst euch das vorstellen, von der Chronologie her der Bibel, könnte man sagen, das ist das letzte Buch der Bibel, chronologisch, was geschrieben worden ist. Also Johannes schreibt dieses Buch ungefähr 95 oder 100 nach Christus. Er schreibt nämlich zu einer Generation, die Jesus nicht gesehen hat. Die Jesus nicht erlebt hat. Nur von Hörensagen, nämlich von den Eltern oder Familienangehörigen oder Freunde, die das erlebt haben. Oder ältere Menschen. Aber persönlich haben sie Jesus nicht gesehen. In der Theologie nennt man, das ist die zweite Generation. Die Generation, die Jesus nicht gesehen hat. Und zu dieser Generation schreibt er. Also man könnte auch sagen, auch du und ich, wir haben auch Jesus nicht gesehen. Oder dass er uns berührt hat oder so. Dass er uns geheilt hat. Oder dass wir Worte von ihm gehört haben in der Predigt da am Marktplatz oder so. Das haben wir nicht. Und schaut mal, wenn wir jetzt, ihr könnt gerne mit mir aufschlagen, Johannes Kapitel 20, das ist das vorletzte Kapitel, wir sind quasi am Ende schon angekommen von Johannes. Und hier schreibt eigentlich Johannes, worum es eigentlich hier gehen wird im Johannesevangelium. Was ist der Fokus? Jesus ist auferstanden. Thomas glaubt es nicht. Und Thomas sagt, ich werde es dann glauben, wenn er was tut? Wenn ich ihn erstmal sehe und anfasse, dann werde ich glauben. Und was passiert dann? Zack, erscheint Jesus, geht was durch die Wände und erscheint einfach da. Und sagt Folgendes zu Thomas, nachdem er sich natürlich bekannt hat, oh mein Herr, mein Gott, und er kniet sich hin. Und dann spricht Jesus zu Thomas, das ist Johannes Kapitel 20, Vers 29. Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast, glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Diese Aussage von Jesus richtet sich an die Generation, die Jesus nicht gesehen und erlebt hat. Scheinbar ist also das Sehen und persönlicher, also physischer Kontakt zu Jesus nicht entscheidend für deinen Glauben und für die Entwicklung von deinem Glauben. Und das finde ich sehr, sehr, sehr aktuell, denn wie oft denken wir auch, ja, würde ich Jesus wirklich jetzt sehen, ich würde dann an ihn glauben. Wenn er jetzt so erscheint oder irgendwas Übernatürliches passiert, dann werde ich glauben. Das ist wie Thomas eigentlich. Thomas sah und deswegen glaubte er, aber diese Worte von Jesus richten sich an die Generationen später, die Jesus nicht sehen werden und trotzdem daran glauben werden. Und das zieht sich durch das ganze Johannesevangelium, diese Erzählung. Zum Beispiel, die Wunder, die Johannes in seinen Bericht einführt, das sind alles Wunder, wo Jesus den Menschen nicht berührt hat. Das ist sehr bemerkenswert. Zum Beispiel, Hochzeit zu Kana. Er berührt gar nichts. Er sagt nur, füll die Krüge und der Rest ist ein Selbstläufer gewesen. Oder beim Sohn des königlichen Beamten, das Kapitel 4, er wurde aus der Distanz geheilt. Jesus war nämlich in Kana, das waren ungefähr 25 Kilometer Entfernung. Und dann kam der Bericht, dass er schon geheilt worden ist, aus der Distanz. Oder beim Gelähmten, Kapitel 4, er gibt einfach den Befehl, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Keine Berührung. Bei den Blinden, Kapitel 9, da hat Jesus so eine Art Brei gemacht und ihn geschmiert auf den Augen, aber da ist das Wunder noch nicht passiert. Das Wunder ist eigentlich passiert, 1 Kilometer weiter weg, als er sich gewaschen hat. Bei Lazarus, Kapitel 11, er gibt den Befehl, Lazarus, komm heraus. Und er steht einfach auf und geht raus. Also, was will Johannes hier sagen? Entfernung ist kein Hindernis für Jesus, um seine Segnungen zu bekommen. Also du, der du von Jesus vom Hörensagen kennengelernt hast, du hast keinen Nachteil heute, wenn du ihn nicht gesehen oder berührt hast. Jesus kann auch in deinem Leben wirken, auch wenn er dich nicht berührt oder auch wenn du ihn nicht gesehen hast. Denn alle Wundern geschehen, hier seht ihr, durch das, was er gesprochen hat. Daran liegt die Kraft Gottes, an das Gesprochene. Also, Jesu Worte haben irgend so eine Art schöpferische Kraft, sodass er die Realität verändern kann, die Situation verändern kann. Deshalb ist auch für Jesus keine räumliche Distanz gerade kein Hindernis, um dich zu segnen. Wir müssen also ihn heute nicht physisch sehen oder berühren, sondern sein Wort besitzt heute dieselbe Autorität wie damals sein gesprochenes Wort oder seine Berührung. Und jetzt wird mit dieser Einleitung, was ich gerade gemacht habe, jetzt wird diese Einleitung von Johannes in Kapitel 1 viel mehr Sinn machen. Lass uns das aufschlagen. Kapitel 1 von Johannes, Vers 1 bis 3. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Im Anfang war das Wort. Für die, die schon die Bibel gelesen haben oder zumindest das erste Kapitel, das klingt schon so sehr bekannt. Das ist eigentlich eine Anspielung auf die Schöpfung. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und so weiter. Und hier beginnt Johannes quasi mit diesem Ereignis, quasi im Anfang, aber jetzt, bevor die Welt überhaupt existierte, da war schon das Wort. Okay. Und dieses Wort war, das bedeutet, dass es schon existierte. Das steht nicht wurde. Da steht wahr, also das Wort existierte schon bereits. Das hat keinen Anfang. Und das ist ein Gegensatz zu wurde. Wurde bedeutet, es hat nicht existiert, aber es wurde dann. Wie zum Beispiel hier, Vers 3, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. So, die Welt wurde. Die kam zur Existenz. Aber die ist nicht ewig da. Vers 14, wir überspringen ein bisschen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Also wir merken schon, das Wort ist ja Jesus als Anspielung. Der wird Mensch. Er wurde Mensch. Nicht wahr, er wurde Mensch. Er hatte einen Anfang als Mensch, aber als göttliche Wesen, er existierte schon. Im Anfang war das Wort und dieses Wort war bei Gott. Hier ein bisschen eine Unterscheidung zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Und dieses Wort war Gott. So. Jesus ist göttlich. Und jetzt merkt ihr auch, dass dieser Einstieg von Johannes ganz anders ist als die Einstiege von den anderen Evangelien. Hier ist keine Geschichte von Maria und die Geburt und Josef und so weiter, die Weisen aus dem Morgenland. Das wird komplett nicht erwähnt. Denn das ist die Absicht von Johannes. Johannes will nicht so sehr die Menschlichkeit Jesus betonen, er will seine Göttlichkeit betonen. Quasi, er hat keinen Ursprung. Er ist der Ursprung von allem. Wir lesen ab Vers 4 weiter. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Das ist nicht Johannes, der Schreiber von diesem Buch, sondern Johannes der Täufer. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht, also von Jesus, der kommen soll, der Messias. Das wahre Licht, welchen jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Was ein Drama eigentlich. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also das ist irgendwie voll das Drama. So, die Einleitung beginnt mit Jesus, der so groß gemacht wird und so wichtig. Und er kommt dann, diese wichtige Person, dann runter zur Erde. Er offenbart sich. Und dann, was passiert? Die Menschen verwerfen ihn. Und es waren nicht irgendwelche Menschen, sondern die, die sogar noch verkündet haben, dass sie auf ihn warten. Genau die Leute. Und die haben ihn dann getötet. Genau die Leute, die sich so auf der Brust geschrieben haben, wir warten auf den Messias. Und er kam und er wurde umgebracht. Er wurde verraten. Er wurde misshandelt. Und jetzt Kapitel 1, Vers 12 und 13, das ist quasi der Höhepunkt von diesem Kapitel, ist quasi das Zentrum, das Herzstück von diesem Kapitel. Und da steht Folgendes. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kind Gottes zu werden, denen, die nach seinem Namen glauben, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Die gute Nachricht also, von Anfang an, hier wird es gesagt, dass jeder, der diesen Jesus annimmt, darf ein Kind Gottes genannt werden. Er hat das Recht, das Anrecht, Kind Gottes genannt zu werden. Und diese Neugeburt, wie Johannes es sagt, geschieht nicht durch das Blut, also durch deine Herkunft. So, du kommst von einer bestimmten Volk oder Nation oder Religion. Nein, es wird bestimmt durch den Glauben an diesen Menschen und Gott Jesus. Niemand wird also ein Kind Gottes, weil seine Eltern vielleicht gute Christen sind. Niemand wird Kind Gottes, weil er in eine bestimmte Gemeinde aufgewachsen ist. Niemand wird automatisch zum Kind Gottes. Johannes sagt, entscheidend ist nicht deine Herkunft, sondern deine Beziehung zu diesem Wesen. Denn Gott sucht nicht zuerst Kirchenmitglieder auf irgendeine Liste, sondern er sucht Kinder, seine Kinder. Die Kinder werden wollen. Und Kinder werden nicht gemacht in dem Sinne geistlich, sondern sie werden geboren. Und Geburt kannst du dir nicht wünschen irgendwie. Du kommst ja auf diese Welt. Du hast ja nicht irgendwie entschieden, ja, ich werde mich jetzt richtig anstrengen, um geboren zu werden. Das funktioniert nicht. Und dasselbe ist geistlich gesehen. Deswegen in Kapitel 3, da gibt es so ein Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus und genau das spricht Jesus an. Nikodemus, du musst von neuem geboren werden, um in das Reich Gottes zu kommen. Und diese Geburt geschieht durch Gott in deinem Herzen. Nicht, weil du dich irgendwie angestrengt hast. Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen von Vater voller Gnade und Wahrheit. Und hier gibt es sehr starke Parallelen, diesen Wortschatz, was Johannes benutzt, mit dem Alten Testament. Nämlich diese Stiftshütte, diesen Tempel. Da zum Beispiel das Wort, was hier steht, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort, was Johannes benutzt hat hier im Griechischen, bedeutet wortwörtlich sein Zelt aufschlagen unter uns. Und ihr merkt schon die Anspielungen auf Gott im Alten Testament, der wortwörtlich sein Zelt aufgeschlagen hat unter sein Volk, weil er unter ihnen wohnen wollte. Hier so ein Text. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Das war der Herzenswunsch von Gott im Alten Testament, weil er mit seinem Volk in der Wüste wohnen wollte, in Form von einem Zelt. Gott ist also kein Gott, der auf Distanz bleibt mit dem Menschen. Er kommt selbst runter in diese zerbrochene Welt. Er wird müde auch, so wie du nicht. Er ist auch hungrig gewesen. Er wurde missverstanden, er wurde verraten und er hat gelitten. Gott macht sich im wahrsten Sinne des Wortes die Hände schmutzig, um uns zu retten. Die christliche Botschaft, und das finde ich so schön, beginnt nicht damit, dass Menschen nach Gott suchen und so gut gesucht haben, dass sie Gott gefunden haben. Bravo. Sondern es ist komplett umgekehrt. Es geht darum, dass Gott den Menschen gesucht hat, von Anfang an. Deshalb ist Jesus auch nicht gekommen, um irgendwelche Informationen über Gott zu erzählen, sondern er kam, um uns quasi Gott zu offenbaren. Und da steht, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als den Eingeborenen von Vater voller Gnade und Wahrheit. Genauso eine Herrlichkeit war auch in dieser Stiftshütte zu sehen. Es gab ja diesen Zelt, zwei Abteilungen, das Heilige und das Allerheiligste. Und in diese heiligste Bereich, da gab es eine Bundeslade, sehr schön aus Gold, mit so Engel dargestellt. Und darüber gab es, schaut mal, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung, das ist dieses Zelt. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Also da war so ein helles Licht, dass es für den Menschen nur unertragbar war, das anzusehen. Die Herrlichkeit Gottes war anwesend in diesem Zelt. Und jetzt aber, diese Herrlichkeit ist nicht hinter einem Vorhang oder so, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr da rein darf, sondern die war sichtbar zu sehen, nämlich in Jesus. Nun, wieso ist diese Einleitung so wichtig in diesem Johannes-Evangelium? Ohne diese Einleitung würden wir als Leser viele der Aussagen, was Jesus später treffen wird, nicht verstehen. Zum Beispiel, Kapitel 10, Vers 30. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Später, Kapitel 14, Vers 9. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Was? Dann Kapitel 8, Vers 58. Da gibt es einen Streit zwischen den Juden und er. Und er sagt, okay, ihr achtet so sehr Abraham, ich zeige euch jetzt aber was. ehe Abraham war, also bevor er auf die Welt gekommen ist, ich existierte schon. Und das war die komplette Eskalation. Die nahmen so Steine auf, um ihn zu töten. Also, wenn Jesus alles ist, was hier in dieser Einleitung über ihn beschrieben wird, dann muss man auch sagen, er ist die größte und vollkommenste Offenbarung von Gottes Wesen, was es jemals gab. Jesus offenbart deutlicher Gott als die Schöpfung. Jesus offenbart deutlicher Gott als Johannes der Täufer oder als Mose oder als das alttestamentliche Tempel oder Heiligtum. Diese waren alle sehr wichtig für ihre Zeit. Aber im Vergleich zu Jesus würden all diese Menschen und Elemente stark an Bedeutung abnehmen. Denn jetzt kommt das Wahre. Jetzt kommt Jesus. Also das Wesen Gottes, sein Charakter, seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Wahrheit, sein Verhalten zu sündigen Menschen, kann man in das Leben von Jesus eins zu eins erkennen. Ich komme zu meinem Schluss mit so einer kleinen Reflexion über die heutige Gesellschaft. Und nicht nur Gesellschaft, sondern auch Gemeinden. Heutzutage habe ich den Eindruck, dass wir so eine Tendenz haben, uns einen Jesus zu erschaffen, der zu uns passt. Einen Jesus, der niemanden wehtut. Einen Jesus, der niemanden herausfordert. Einen Jesus, der jede Entscheidung einfach nur gut heißt. Einen Jesus, der einfach nur nett ist. So eine Art Teddybär-Jesus. Ganz angenehm, kuschelig. Johannes aber, in dieser Einleitung, hat uns aber kein Teddybär-Jesus gezeigt. Sondern was viel Größeres, was wir nicht mal irgendwie in Worte fassen können. Deswegen sagt er, war das Wort. Ja, was ist das? Ja. Johannes deswegen beginnt nicht in der Krippe mit der Erzählungsgeschichte, sondern er beginnt schon vor der Schöpfung. Er sagt, dieser Jesus ist der Schöpfer des Universums. Das Leben war in ihm. Und ohne ihn wäre nichts entstanden. Er ist Gott und durch ihn ist alles geworden. Er ist das Licht der Welt. Er ist voller Liebe, aber nicht harmlos. Er ist voller Gnade, aber auch voller Wahrheit. Er tröstet, aber er konfrontiert auch. Er vergibt, aber er ruft auch gleichzeitig zur Nachfolge. Also ich wünsche mir, dass diese Predigtserie nicht einfach das bestätigt, was du über Jesus weißt oder was du über ihn denkst. Ich wünsche mir, dass Johannes unser Jesusbild erweitern kann. Nicht nur erweitern, sondern vielleicht auch noch korrigieren kann oder vielleicht noch sogar sprengen kann. Dass dieser Jesus noch viel größer ist, als was du dir gerade vorstellst oder was ich mir gerade vorstelle. Denn das ist wirklich meine Überzeugung, dass nur der echte Jesus kann dein Leben verändern und keine Teddybär-Version von ihm. Das hat keine Macht. Johannes lädt uns ein, Jesus neu zu begegnen und neu kennenzulernen vielleicht. Nicht damit wir am Ende einfach mehr Wissen über ihn haben, sondern damit wir erkennen, wie groß und heilig und mächtig er wirklich ist. Er lädt uns ein, dass wir keinen gezähmten Jesus haben und anbeten, so wie ein Hund, was wir trainiert haben, um das zu sagen und machen, was wir wollen. Der sich unseren Wünschen irgendwie angepasst hat, sondern den Jesus, den Johannes vorstellt, in diese kleine Einleitung, das ist der ewige Gott, der Schöpfer des Universums, das Wort schlechthin, das Licht der Welt und durch den alles geworden ist. Das ist Jesus. Und wenn wir diesem Jesus wirklich begegnen, wie er sich gerade darstellt, dann bleibt uns am Ende, da bin ich wirklich der Überzeugung, keine Gleichgültigkeit. Wenn wir das wirklich verstehen, das macht etwas mit uns. Das führt uns dann nämlich zum Staunen, zu Ehrfurcht, zur Anbetung. Nicht, weil wir irgendwie Angst vor ihm jetzt haben, sondern weil wir erkennen, wie unendlich groß und heilig und sogar zeitgleich noch liebevoll er ist. Und je größer Jesus vor unseren Augen wird, desto kleiner wird dann unser Stolz. Und je klarer wir seine Herrlichkeit sehen, desto natürlicher wird dann unsere Anbetung zu diesem Wesen. Und das ist mein Wunsch, dass wir staunend vor ihm stehen. Dass wir ihn nicht nur bewundern, sondern dass wir ihn anbeten. Amen. Ich würde gerne ein Gebet sprechen. Wir können dafür aufstehen. Lieber Jesus, was ein Vorrecht ist es, dass du als so mächtiger Wesen im Himmel dich so klein gemacht hast. Du wurdest eine Menschenzelle, du wurdest Mensch, du warst Baby, du warst so bedürftig und schutzbedürftig von Familie, von einer Frau, von einem Vater. Und das nur, um uns zu erlösen, um diesen Weg zu gehen bis zum Kreuz. Herr, ich bitte dich, dass wir diese Demut haben, dass wir dich nicht immer so kleinreden, sondern dass wir dich wirklich so sehen, wer du bist. Nämlich du bist der Anfang, der Ursprung, das Leben, das Licht dieser Welt. Danke dafür. Amen. Wir können stehen bleiben, denn jetzt singen wir noch ein Lied.